Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute bin ich zu Gast bei der lieben Angela Metzlaff. Hallo, liebe Angela.
Hallo, lieber Andreas, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf, freut mich sehr.
Mich auch.
Angela, ich habe dein Buch gelesen und weil mich eine Kollegin von dir oder ein gemeinsamer Freund uns darauf aufmerksam gemacht hat, dann sind wir in Kontakt gekommen. Daraufhin hast du mir dein Buch geschickt. Ich habe dein Buch gelesen, fand es total faszinierend, habe mir deine Geschichte durchgelesen. Und deshalb bin ich heute hier, um mit dir über dich zu reden.
Freue ich mich sehr und freue mich natürlich vor allen Dingen, wenn dir mein Buch gefallen hat.
Ja, hat's. Ja. Wie das Buch heißt, da kommen wir nachher noch dazu. Das werden wir dann natürlich auch benennen und verlinken, damit das möglichst viele Menschen lesen können. Aber jetzt geht's heute erstmal nicht um dein Buch, sondern um die Person Angela Metzlaff. Was die so in ihrem Leben gemacht hat, was die so in ihrem Leben erlebt hat. Und das ist eine spannende Geschichte. Fangen wir vorne an. Also am besten fängst du vorne an, zu erzählen, wie das so war in deinem Leben.
Wie das so war in meinem Leben.
Am Anfang, als das so losging.
So ganz am Anfang. Beginnen wir am ersten Drittel des Anfangs.
Am ersten Drittel des Anfangs.
Also der Punkt ist einfach der, ich komme jetzt nicht unbedingt aus einer Familie, wo jetzt Spiritualität groß geschrieben wird oder bewusst gelebt wird. Also ich bin der festen Überzeugung, alle Menschen sind tief in ihrem Inneren spirituell, aber nicht jeder lebt das. So komme ich auch aus einer Familie. Ich habe es in meinem ersten Buch so schön geschrieben, da gehörten ja Engel und alles, was so zur Spiritualität gehört, zur Weihnachtsgrundausstattung und das war es dann auch schon.
Okay.
So bin ich groß geworden und so bin ich dann irgendwann Friseurin geworden. Und wir hatten ja ein nettes Vorgespräch, da habe ich dir ja schon das Geheimnis verraten, dass ich so gar nicht talentiert bin und war als Friseurin. Welches Talent sich aber bei mir schon recht früh wohl rauskristallisiert hat, dessen war ich mir zwar nicht bewusst, waren die Feedbacks der anderen Menschen, der Herzenszugang zu den Menschen, die zu uns kamen. Sprich, also sämtliche Kunden, die so kein anderer meiner Kollegen haben wollte, die landeten dann unter meinen Händen und bekamen den Kopf gewaschen. Und ja, da war immer Zeit von meiner Seite für ein Gespräch. Fand die Chefin jetzt nicht immer so klasse, sprengte immer den Zeitrahmen. Und so begann schon recht früh, quasi unbewusst, mein Werdegang, wo es dann irgendwann ja auch mal hinging. Mein großer Traum damals war, ans Theater zu gehen. Am allerliebsten als Schauspielerin vor die Bühne. Das passte aber in mein Weltbild nicht rein, in meine Glaubenssätze nicht rein. Sowas konnten einfach nur die anderen. Und so strebte ich dann erst einmal den Beruf der Maskenbildnerin an.
Okay.
Ist mir nicht so ganz geglückt, weil da ist mir mein heutiger Partner, mein Mann, mein Dreamteam-Gegenspieler, der ist mir da über den Weg gelaufen. Als Maskenbildner ist ganz wichtig, dass du unabhängig bist. Du musst viel reisen, darum war das nicht möglich. Und so habe ich damals dann all die Dinge, die man als Maskenbildnerin lebt, einfach umgeswitcht, habe mein eigenes Kosmetikinstitut aufgemacht, war sehr erfolgreich als Fußpflegerin und habe erst viele, viele Jahre später erfahren, dass man sagt, wenn man die Füße eines Menschen in den Händen hält, hält man seine Seele in den Händen. Und auch da waren es einfach so, also ich bin eine gute Fußpflegerin, also wenn ich wirklich einen handwerklichen Beruf richtig gut kann, dann ist es wirklich Fußpflegen, aber in Wahrheit ist es das Gespräch mit Menschen. Das hat mich haben Menschen schon immer interessiert, ihre Geschichten und mich hat es schon immer interessiert, die Herzen der Menschen zu berühren und das war einfach so mein beruflicher Werdegang. Der dann so mal ganz parallel gespickt war mit ganz, ganz vielen Herausforderungen, ob es jetzt gesundheitlich war, wirtschaftlich war, ob es dann später dann in der Partnerschaft mit gerade schon erwähntem Partner war. Also ich kenne einfach die ganzen Auf und Abs, die wir uns als Menschen so kreieren können auf unserem wundervollen Weg des Lebens. Ja.
Um das kurz zusammenzufassen, du nimmst diese Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast, als Grundlage sozusagen heute auch anderen Menschen beizustehen, diese Erfahrungen, die wir hier auf der Erde machen, erfolgreich zu durchleben. Ich möchte auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stationen eingehen, wo du sagst, die habe ich erlebt, die habe ich durchlebt. Und da fällt mir als erstes jetzt ein, die Fußpflegerin, du konntest sehr gut zuhören. War dir das damals bewusst, dass das eigentlich eine Gabe ist, oder war das eher unbewusst, dass die Leute, dass du einfach zur Kenntnis genommen hast, die Leute kommen zu dir, weil du wahrscheinlich gut die Füße machen kannst, oder war das schon bewusst so, dass du gesagt hast, die kommen zu mir, weil ich ihr gut zuhöre?
Das war alles total unbewusst. Also ich selber komme aus einem Umfeld, da ist Kommunikation jetzt nicht unbedingt die Hauptüberschrift. Hm. Meine Seele ist aber sehr kommunikativ. Hm. Ich auch, meine Persönlichkeit auch. Heute glaube ich, dass ich da ganz unbewusst einfach eine Sehnsucht gestellt habe, weil ich selber war gar nicht so offen. Mm. Also ich selber war niemand, der andere jetzt so hat an seinem Leben teilhaben lassen. Mm. Für andere aber einen Ort zu haben und Lösungen zu finden, das war einfach da. Und das habe ich gelebt. Und das geht natürlich als Friseurin und als Fußpflegerin gigantisch gut. Glaubst du, Menschen sind ja auch recht hilflos. Sie sitzen
Können nicht weg.
Nein, Quatsch. Also es war wirklich so, das war einfach, ich glaube, ich habe da so ein inneres Bedürfnis in mir befriedigt, indem ich anderen Menschen den Raum, mein Ohr, mein Herz geboten habe. Es war einfach schön. Mhm. Ja.
Glaubst du, dass das wichtig ist, heute vielleicht wichtiger als es jemals in der Geschichte der Menschheit war, dass wir einander zuhören?
Ja. Ich glaube, das größte Manko überhaupt ist die Kommunikation. Also es gibt so unwahrscheinlich viele Kommunikationsseminare und wenn du in die Büchereien gehst, unheimlich viele Bücher. Der Schritt von der Theorie zur Praxis, dieser Link, der dürfte zumindest in meiner Wahrheit noch ein bisschen ausgefeilt werden.
Ist es da eher das Reden oder eher das Zuhören? Also ich meine, Gandhi hat, glaube ich, gesagt, viel interessanter als das Reden. Oder wenn du redest, sagst du ja nur Dinge, die du sowieso schon weißt. Viel interessanter ist es zuzuhören, weil dann lernst du auch was Neues.
Also das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt aber mal das Ganze ganz pragmatisch runterbreche, glaube ich, dass immer noch diese Angst da ist, mich authentisch zu zeigen. Also ich glaube, dass das so in der Struktur des Menschen ist, immer zu gucken, wer sitzt mir gegenüber, wie filter ich jetzt? Wie stelle ich mich da, ganz genau.
Und ist natürlich jetzt die Friseurin oder die Fußpflegerin.
Perfekt.
Keine Maske tragen zu müssen und sich
die
da
erfahren zu können. Alles.
Die erfahren alles.
Die erfahren alles, ja. Ja, die erfahren tatsächlich alles. Also das wäre ein eigener Podcast. Also es ist irgendwie, glaube ich, so, wenn man zum Friseur geht, da geht man durch so eine Schleuse und ja, hemmungslos. Mhm. Also es ist schon schön.
Okay.
Ja.
Du hast dann die Ausbildung zur Friseurin gemacht und hast deinen Mann kennengelernt, wie du schon gesagt hast, deinen Traumpartner. Und ihr habt euch dann entschieden, irgendwann zu heiraten. Mhm. Und dann ist was sehr Interessantes mit dir passiert. Du hast mir gesagt, du gehörtest damals, hattest du noch ein wilderes Aussehen als heute, ich will es mal so formulieren.
Sehr charmant.
Ja. Und mit der Hochzeit hast du quasi den dir von Kindesbeinen an implizierten, aufgrund von der Gesellschaft implizierten Glaubenssatz erfüllt, wie eine Frau oder wie eine Ehe gestrickt sein muss. Und hast quasi dein altes Ich einmal ausgezogen in die Ecke gestellt und einmal neues Ich angezogen und gesagt, so, jetzt bin ich quasi Ehefrau und werdende Mutter dann irgendwann.
Ja. Also im Prinzip habe ich mir einmal komplett, also es ist ein Wunder eigentlich, dass Matthias dann bei mir geblieben ist, weil es war wirklich so, mit der Hochzeit hatte er eine komplett andere Frau an seiner Seite. Weil ich einfach geglaubt habe zu wissen, wie man sein muss, wenn man Ehefrau ist. Und da gehörte also auf jeden Fall nicht mehr flippige Kleidung dazu. Ich habe auch damals meinen Freundeskreis aufgegeben, habe mich nicht mehr mit Freundinnen getroffen, habe mich also ganz zurückgenommen und habe gemeint, ich müsse mich da jetzt in eine Schablone pressen, so wie ich zu dem Zeitpunkt gemeint habe, wie man einfach sein muss, wenn man eine gute Ehefrau ist.
Ja. Und die Erfahrungen hast du woher genommen? Also dieses Wissen, wie denn dann eine gute Ehefrau aussieht?
Das ist eine echt gute Frage.
Dankeschön.
Die ist so gut, die Frage. Denn in meiner Familie, in der gesamten Familie, in beide Richtungen, gibt's in Wahrheit überhaupt keine Beispiele. Also ich glaube, die einzigen, die es bis zur goldenen Hochzeit geschafft haben, waren so Oma und Opa, die sich aber auch ganz gerne in der dritten Person angesprochen haben. Also auch nicht unbedingt das, was ich heute so als gleichwertige Beziehung definieren würde. Ich glaube, das ist einfach so, was ich aufgefangen habe als Kind. Vielleicht von Nachbarn, vom Umfeld. Ich komme aus einem relativ kleinen Ort, bin aufgewachsen bei meiner Oma, weil mein Vater schon sehr, sehr früh verstorben ist und ich mich auch überhaupt nur daran erinnern kann, dass er krank war. Und bei meiner Oma, das war so eine Reihenhaussiedlung, also so richtig idyllisch nach außen hin. So bin ich groß geworden und ich glaube, das habe ich für mich einfach mitgenommen und habe gedacht, so geht Leben.
Und dann hast du es ausprobiert?
Dann habe ich es ausprobiert.
Und festgestellt?
War nicht so der Burner. aus heutiger Sicht weiß ich, wenn wir uns so verbiegen, wenn wir gegen unsere eigenen Werte leben, und du hast ja vorhin charmant gesagt, ich habe etwas wilder gelebt. Ich war immer wild, ich war immer experimentierfreudig. Ich habe jede Modeerscheinung mitgemacht. Ich bin gerne auch mal über Grenzen gegangen und das dann von 0 auf 100 so runterfahren oder von 100 auf 0 ist es ja dann in dem Fall, ist ganz, ganz ungut. Das geht eine ganze Zeit, da macht es auch Spaß. Dennoch habe ich in dem Moment ja meine Werte, mein wahres Ich so überhaupt nicht gelebt. Also das, was mich als Angela ausmacht, wo ich denke, das, worin sich Matthias ja dann auch letzten Endes verliebt hat, das kam dann wirklich in so eine Schatzkiste. Das Blöde ist, wenn die Schatzkiste unser Körper ist, dann fängt es da drin an zu brodeln. Wenn wir nicht das leben, was wir unserer inneren Wahrheit entsprechend in Wahrheit leben wollen, wird es ganz, ganz ungut in unseren Zellen.
Und das ist dir dann auch passiert?
Das ist mir dann auch passiert, ganz genau. Weil wenn wir uns so, also es ist heute so meine Idee von dem, was mich da auch dann erwischt hat. Das ist ja ein Thema, das kennen nicht nur viele Frauen, das kennen auch viele Männer. Bei mir war es der Knoten, der in der Brust vor vielen Jahren diagnostiziert wurde. Und heute sage ich, wenn sich Zellen zurückziehen, das sind ja unsere eigenen Körperzellen. Also so ein Knoten, egal wo der im Körper ist, der springt ja nicht aus dem Universum und sagt, haha, ja, oder wie so ein Virus kommt so von links hinten um die Ecke. Sondern es sind unsere eigenen Körperzellen und die formieren sich zu einem eigenen Verband. Und heute sage ich, dieser Knoten, das war so die Angela, die sich so zurückgezogen hat. Ja, die sich nicht gelebt hat. Und dann gehen einfach Zellen hin und sagen, okay, wenn du nicht mit uns, dann wir eben auch alleine. Für mich war es ein Riesengeschenk im Nachhinein, weil dieser Knoten mich auf das, was ich nenne, meinen spirituellen Weg gebracht hat. Oder auf den Weg, Dinge wirklich mal bewusst anders zu betrachten.
Nun klingt das natürlich für mich heute absolut nachvollziehbar.
Ja.
Für dich auch wunderbar. In der damaligen Situation, glaube ich, wenn dir da jemand gesagt hat, hör mal zu, das ist dein verknotetes Ich und das bringt dich jetzt auf die spirituelle Laufbahn, da hättest du wahrscheinlich gesagt, lass mich in Ruhe, oder?
Die Leute waren ja noch schräger, die haben ja noch nicht mal gesagt, das ist mein verknotetes Ich. Die haben gesagt, du hast ein Problem mit deiner Mutter. Ja, also spannend war aber, dass ich habe zu der Zeit eine Frau kennengelernt, eine von den Begegnungen, vielleicht kennst du das auch, so Begegnungen, die sind so ganz kurz in deinem Leben hinterlassen, aber riesengroße Spuren.
Ja.
Diese Frau war definitiv nur kurz in meinem Leben und die hat mir damals eine ganz, ganz entscheidende Frage gestellt. Die hat mich an einem Tag erwischt. Ich hatte frisch diese Diagnose. Ich kam von einer Untersuchung und ich habe geweint und habe ihr so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Eins der ersten Male, dass also ich nicht hingehört habe, sondern jemand hatte, außer Matthias, der hingehört hat und wirklich an mir interessiert war. Und sie hat mir damals die Frage gestellt, willst du es ändern? Das war so ihre Frage. Die hat also gar nicht irgendwelche Mutmaßungen, warum ist der Knoten jetzt da und wie heißt er denn und wo kommt er her, sondern willst du das ändern? Und bis heute, denke ich, da hat irgendwas aus mir geantwortet. Weil sie hat mir ja auch nur, sie hat mir nur so halbe Sätze. Also sie hat ja nicht gesagt, möchtest du es ändern? Ich habe da hier und hier einen Plan. Sie hat mir nur diesen Satz gestellt und ich habe auf diesen Satz mit Ja geantwortet. Und von dem Moment wurde mein Leben wirklich ein richtiges Abenteuer, ein bewusstes Abenteuer.
Genau, genau. Also nämlich, du hast dich bewusst sozusagen entschieden zu sagen oder unbewusst entschieden zu sagen, ja, ich will es gerne ändern und hast dann auch mit dieser Frau oder durch diese Frau neue Kreise kennengelernt, neue Menschen kennengelernt, neue Bekanntenkreise, auch neue Ansichten von Modellen von Welt kennengelernt. Das, ich will es jetzt mal grob umschreiben, das Gesetz der Anziehung in groben Zügen kennengelernt,
genau,
dass man dir erklärt hat, könnte ja so sein, dass du für das, was du, wie du schwingst, was du aussendest, dass du das wieder zurückbekommst.
Spannend war, es war ja alles, es war, wusste ich aber erst viel, viel später. Das war ja ungefähr die Zeit, die ersten Bücher von Louise L. Hay kamen auf den Markt. Law of Attraction gab es noch nicht, aber der Einkurs in Wundern, der war so langsam in Deutschland, in manchen Szenen populär. Da, wo wir hingeführt wurden, diese Menschen, die sehr wichtig für uns waren, die nannten das nur den goldenen Faden. Mhm. Die haben uns also weder Buchempfehlungen noch gegeben, noch gab es Skripten oder irgendwas. Sie wussten also gar nicht, woher kommt das Wissen. Weil die es eben einfach nur goldener Faden nannte. Die Gruppe nannte sich Synergiegruppe. Wir sind direkt mit der Essenz vertraut gemacht worden. Wir haben im Prinzip, haben wir, oder in dem Punkt, wenn ich jetzt mal ganz bei mir bleibe, habe ich das Pferd von hinten angezäumt, aufgezäumt. Also mir wurde direkt vermittelt, wie ich es lebe. Aber ich wusste noch gar nicht, was ich da mache. Und das ist ganz spannend. Weil es ist de facto so, dass sich dieser Knoten dann auch im Laufe der Zeit, wir waren einmal im Monat dort zu einem Wochenendseminar und dann hatte ich ganz, ganz viele Einzelsitzungen, dass sich dieser Knoten tatsächlich in Luft auflöste. Womit aber noch nicht alle Herausforderungen in meinem Leben glatt gebügelt waren. Spannend. Das war so der erste Schritt. Ja, in Wahrheit, ja, war der Knoten harmloser als das, was dann kam, aber egal.
Genau, was ja faszinierend ist. Nun ist da die Angela, die dann lernt sozusagen in so einer Gruppe, man kann sich so einen Knoten auch wegmanifestieren, dann kann ich mir auch einiges hermanifestieren, alles, was ich wegmachen kann, kann ich ja vielleicht auch was herbekommen. Und dann hast du gemeinsam mit deinem Mann mal angefangen, so ein bisschen, wie man so schön umgangssprachlich sagen würde, beim Universum zu bestellen. Und es hat auf Anhieb gut geklappt.
Ja, weil ich glaube, was wirklich fatal ist, ist ein ungesundes Halbwissen. Und das hatten wir zu der Zeit. Also wir haben ja Dinge an die Hand bekommen, aber ohne großartige Erklärung. Und so sind wir dann recht naiv losgegangen und haben einfach rumexperimentiert. Und das Universum war so nett und hat ja auch erstmal gesagt, oh, ne, die große Spielekiste, die schütten wir jetzt mal vor Angela und Matthias aus. Und es hat ja erst einmal richtig, richtig gut funktioniert. Da war dann ruckzuck der eigene Laden da. Ich war ausgebucht über Monate. Wer also bei mir einen Termin wollte, musste schon 3-4 Monate im Voraus planen. 2 gesunde Kinder. Also alles erstmal prächtig im Außen.
Machen wir den doch mal konkreter für die, die sagen, ich habe mit Law of Attraction und dem Gesetz der Anziehung und diesem ganzen Universum-Gedöns nichts am Hut. Ihr habt euch quasi Ziele gesetzt. Ihr habt euch innere Bilder gemalt, habt gesagt, das wäre doch schön, das zu haben. Im Sinne von, ich wäre gerne ausgebucht. Ich hätte gerne Wartelisten. Ich hätte gerne ein neues Haus. Ihr habt euch vorgestellt, ihr habt euch in die Situation hineingedacht und das auch so lebhaft wie möglich durchlebt, innerlich, ohne dass es da war. Und aufgrund von Umständen, die man jetzt nicht näher erklären kann, ist es dann tatsächlich auch in euer Leben getreten.
Es ist tatsächlich in unser Leben getreten. Was mir, das hört sich, weil ich bin niemand, der sagt, setz dich hin, stell dir was vor und es kommt in deine Welt. Das ist das große Paradoxum. Ich glaube, ich habe es so erlebt, weil ich heute jemand bin, der eben keine Halbwahrheiten, sondern gerne das komplette Paket weitergibt. Damals war es aber tatsächlich so, ich hatte eine gewisse Vorstellung von einem Haus, in dem wir wohnen wollen und ich wusste, wie ich es machen muss. Indem ich mich wirklich in Trance versetzt habe, habe mir dieses Haus, ich bin durch die einzelnen Räume gegangen, ich habe den Fußboden gerochen, ich habe jedes einzelne Detail gesehen, wir haben es aufgemalt, aufgeklebt, Matthias hat sich genauso hineinversetzt. Wir sind an einem Grundstück vorbeigegangen, das war ein unbearbeiteter Acker und haben so gesagt, das wäre doch jetzt das perfekte Grundstück für unser Traumhaus. Wir hatten überhaupt kein Geld zum selber bauen. Es war uns aber auch egal, weil das hatten wir auch gelernt. Darum müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns nur vorstellen, wo wir hinwollen. Und das andere überlassen wir dem Universum. Und unser Traumhaus, das wirklich nach unseren Vorstellungen gebaut wurde, war ein Miethaus. Das heißt, es gab einen Mann in dem Ort, in dem wir gelebt haben, dem gehörte dieses Grundstück. Und der hatte die Idee, ich würde gerne ein Haus bauen. Ich würde da aber nicht gerne drin wohnen. Ich würde es gerne vermieten. Den habe ich angerufen, da wusste eigentlich noch niemand was davon. Und daraufhin, er war so begeistert davon, dass ich mich traue anzurufen, hat er gesagt, dann kannst du auch mitplanen. Das heißt, in Wahrheit haben wir unser eigenes Haus geplant, ganz nach unseren Bedürfnissen, mussten uns aber über die Finanzen keine Sorgen machen, weil wir zur Miete dort gewohnt haben.
Okay. Ja,
die Sorgen kamen dann mit der Küche.
Die Sorgen kamen dann mit der Küche, genau. Ja. Denn das funktionierte eine gewisse Zeit lang gut.
Ja.
Also das heißt, ihr habt das bestellt, das kam in euer Leben. Was zugegebenermaßen für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin spooky klingt, brauchen wir jetzt ja auch nicht näher drauf einzugehen. Ja. Fakt ist, irgendwann ist es abgerissen. Also das heißt, bis ihr die Küche bestellt habt, hat das geklappt. Und dann ist es abgerissen. Im Sinne von, du hast immer mehr gearbeitet. Es ging dir irgendwann nicht mehr so gut. Und du hast dann entschieden, aufgrund deines gesundheitlichen Zustandes, ich höre jetzt auf. Also schön ausgebucht zu sein, aber noch schöner gesund zu sein. Mhm. Und deshalb höre ich jetzt damit auf. Damit war keine zweite Einnahmequelle mehr da. Aber die Küche war bestellt. Das ist dann ja mal so ein Existenzproblem, dem ich mir vorstellen kann, dass man sich da schon mal den ein oder anderen Gedanken macht. Ja, teure Küche bestellt, kein Einkommen mehr, wie bezahle ich die Küche? Ja, holen Sie mir jetzt das Haus oder die Küche unterm Hintern weg. Ja, was machen Sie jetzt? Was tue ich? Wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube, das Fatale ist, wenn wir diese ganzen Manifestationsbücher lesen, würden wir den Podcast jetzt an dieser Stelle schneiden, hätte ich auch ein Problem damit, wenn die erste Hälfte veröffentlicht würde. Weil das hört sich wirklich so an, ich setz mich hin und alles ist gut. So ist es eben nicht. Ich glaube, dass uns das passiert ist oder dass mir das passiert ist, ist, um auf meinen wahren Weg gebracht zu werden und um auf das dahinter gebracht zu werden. Ja, wir kreieren uns unsere Welt, aber es ist auch schon schön, den Sinn der Welt und unseres Seins irgendwo zu erforschen. Ich bin einfach größenwahnsinnig geworden. Ich habe dann gedacht, boah, das funktioniert ja klasse. Und habe dann angefangen, für dieses Haus auch eine Küche zu bestellen, wo das Geld natürlich auch nicht da war. Die Küche war sehr, sehr teuer. Und dann kam eben mein gesundheitlicher Zusammenbruch. Und dann kam so der Moment, ich nenne es mal unseren persönlichen Holzhammer. Wir haben dann da gesessen in diesem wunderschönen Haus, ich gesundheitlich am Ende, Matthias mit einem guten Einkommen, aber lange kein Einkommen, was jetzt diesen Gesamtkostenblock abgedeckt hätte. Wir wussten, die Rechnung für diese Küche kommt, samt Küche, was tun? Und dieser Holzhammer, den ich gerade angesprochen habe, das war so der Moment, als wir erkannt haben, oh Schitteböhm, ne? Darum ging es jetzt eigentlich gar nicht. Es ging jetzt gar nicht so sehr darum, in der Materie zu schwelgen und hier eins nach dem anderen zu manifestieren.
Aber kam der schon zu diesem, kam der schon zu diesem Zeitpunkt? Also kam der schon zu diesem Zeitpunkt oder war zu diesem Zeitpunkt nicht erstmal als allererstes Überlebenskampf angesagt? Also so ein Umschalten von... Das war ja schön mit dem Manifestieren, aber jetzt geht's hier ums nackte Überleben.
Also. Im allerersten Moment auf jeden Fall. Ja. Im allerersten Moment auf jeden Fall. Also ich habe zu der Zeit, das war ein ausgewaschener Burnout, oder ausgewachsener, nicht ausgewaschener, war er auch. Ausgewachsener, ja, schön, ein ausgewaschener Burnout, ein ausgewachsenes Burnout, das ich hatte. Matthias, wie gesagt, in einem guten Job, aber eben nicht so, dass es alles hätte tragen können. Und da war erstmal die Schrecksekunde da. Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Oder mehr, was habe ich denn da jetzt gemacht? Ja, was ist denn hier jetzt gerade passiert? Zeitgleich mit diesem Moment, und da kamen eben diese Halbwahrheiten, die wir in diesem Synergiekreis mitbekommen, das fügte sich so ganz langsam wie ein Puzzle. Und uns wurde bewusst, wenn das mit dem Manifestieren alles so klappt, und wir hatten ja erlebt, es funktioniert, dann geht es ja um was ganz Wesentliches, dann geht es darum, den Moment und das Leben in der Form, so wie es ist, anzunehmen. Und da haben wir uns zum ersten Mal ganz bewusst hingesetzt und gesagt, okay, das haben wir jetzt so erschaffen. Ja, unsere Unterschriften waren ja auch überall drunter, das haben wir erschaffen. Und wir übernehmen dafür jetzt die Verantwortung. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was passiert, wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen. Und zwar nicht nur gesprochen, haha, ich übernehme jetzt dafür die Verantwortung, sondern wir haben uns wirklich Zeit genommen und haben gesagt, wir nehmen die Situation jetzt an. Egal, was jetzt dabei rauskommt, nimmt man uns jetzt alles weg, müssen wir vor Gericht, irgendwie, irgendwas. Wir nehmen das jetzt an. Wir übernehmen die Verantwortung für das, was wir hier fabriziert haben und sind dann beschenkt worden, weil Matthias dann instant das erste Mal einen Auftrag als Freelancer bekam. Und wir sind ja hier jetzt noch vor der Jahrtausendwende. Das hieß, es kam wirklich richtig gutes Geld in die Familie und just den ersten Monat genauso viel, dass die Küche bezahlt werden konnte.
Was ja spooky klingt, ne?
Total spooky. Also auch wenn ich jetzt drüber spreche und all die Menschen, die das jetzt hören hier, unser Interview und mich kennen, wissen, wie spooky ich mich selbst fühle, wenn ich das jetzt erzähle.
Glaube ich dir.
Ja.
Fühlt man auch. Und nun hast du einmal diese Kurve gekriegt, also was ja faszinierend ist, könnte jetzt der ein oder andere sagen, Mensch, super, toll, viel gelernt, Glückwunsch, dann weißt du ja jetzt, wie es geht. Das gibt ja aber auch den ein oder anderen Menschen auf dem Planeten, der gewisse Erfahrungen 2-3 Mal machen muss. Yes. Willkommen im Club, wir machen uns Club-T-Shirts. Das hast auch du gemacht.
Du oder Gänse.
Ihr habt das dann zusammen nochmal gemacht. Im Prinzip das gleiche System. Ihr habt was Neues aufgebaut. Das ist mega erfolgreich geworden. Ihr hattet wieder viel Geld, viel ausgebucht. Dann ist das Ding aber nicht glücklich. Wahrscheinlich?
Ja, nicht glücklich, weil der Punkt ist der, was ich zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht war, war ein selbstbewusster Mensch, gemäß dessen, wie ich selbstbewusst beschreiben würde. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt weder als wertvoll noch als irgendwas empfunden, sondern ich habe einfach gemacht. Aber in mir drin, diese eigentliche Sehnsucht, die da war, diese Sehnsucht, die mich als junge Friseurin hat hinhören lassen, diese Sehnsucht, die war ja immer noch gestillt. Ich war ja immer noch nicht bei mir. Das heißt, sobald irgendwas im Außen wegbrach, brach gleich die ganze Angela mit weg. Weil ja, dieser Kern in mir, diese Sehnsucht, das, was ich heute sage, was ich als Selbstliebe beschreibe oder als Liebe überhaupt beschreibe, das war ja überhaupt noch nicht erfüllt.
Und deshalb hast du nochmal eine zweite Runde gedreht.
Habe ich gedacht, mach ich noch eine zweite Runde. Do it again, Sam.
Genau, wie gesagt.
Ein bisschen größer, aber
diesmal.
Eine gute
Idee, ein bisschen mehr Probleme. Ist ja auch cool, kann man ja mal machen.
Ja.
Und wie gesagt, wir machen uns Club-T-Shirts. Das Ding ist dann auch nochmal an die Wand gefahren.
Das ist dann richtig, da stand es dann auch in der Zeitung. Also es ist dann richtig, wir reden hier richtig von einer großen Nummer. Wir reden von einem richtig heftigen Konkurs.
Und Weihnachten mit Bockwurst.
Und ich bleibe dabei, eins unserer schönsten Weihnachten. Wir haben zwei super reizende Kinder. Und nach ganz vielen beziehungstechnischen Höhen und Tiefen hatten wir uns einfach wieder auf der Ebene gefunden, auf der wir uns ursprünglich mal begegnet sind. Und wir saßen dann Weihnachten mit unserem Hund, den es damals noch gab, die günstigste Bockwurst, die es im Aldi gab, und dem ersten Harry Potter Spiel. In dem Jahr kam das erste Harry Potter Spiel raus. Unsere Kinder waren echt noch super, super klein, gerade die Grundschule erreicht. Und wir haben mit unseren Kindern die ganze Nacht Harry Potter gespielt. Und es war einfach nur schön. Wir hatten keinen Cent mehr, nichts mehr. Niente, gar nichts. Auch keine heimliche Versicherung mehr, auch nicht den Sparstrumpf von der Oma. Ich rede hier wirklich von weniger als nichts. Und wir waren so glücklich.
Macht dann quasi, kommen wir nachher dazu. Kommen wir nachher dazu. Aber gehen wir den mal weiter.
Ja.
Dann hast du also diese Erfahrung auch nochmal gemacht.
Genau.
Oder ihr als Familie. Und dann kam allerdings dann auch bald die Erkenntnis bei dir, jetzt habe ich diese Erfahrung zweimal gemacht.
Ja.
Ich könnte ja auch andere Menschen an meiner Erfahrung teilhaben lassen.
Ganz genau. Weil dieses Glück, das ich an diesem Weihnachten empfunden habe, und wenn ich jetzt immer in der Mehrzahl spreche, weil ich einfach weiß, meiner Familie ging es ganz genauso. Dieses Glück, das war mir in dem Moment klar, dieses Gefühl, da bin ich. Da entsteht jetzt was, da entsteht jetzt ein Gefühl in mir, das nicht von außen gemacht wird, sondern da ist einfach diese Demut, diese Dankbarkeit vorm Leben. Ja, da sitzt mein Mann, meine Kinder, mein Hund. Ich lebe, ich atme. So schön. Und aus diesem Gefühl heraus sein Leben zu kreieren, habe ich mir gedacht, das ist einfach nur gigantisch. Und daran wollte ich andere Menschen teilhaben lassen.
Genau.
Ja.
Ihr habt dann euer Leben neu kreiert.
Komplett.
Seid also aus der Krise wieder erfolgreich herausgekommen. Und du hast dich entschieden, diese Erfahrungen anderen Menschen weiterzugeben, daran teilhaben zu lassen und zu sagen, hier, auch wenn ihr manchmal vielleicht glaubt, es ist nicht so optimal, vertraut, es wird besser, weil einer der Kernsätze, die du sagst, ist der, dass du sagst, die Welt ist so, wie ich sie wahrnehme.
Ja.
Das heißt, die Welt ist nicht per se gut oder schlecht, sondern sie ist so, wie ich sie wahrnehme, weil ich selbst entscheide, wie meine Welt ist.
Also für mich ist die Welt, in der wir leben, eine riesen Illusionsblase. Das Einzige, was für mich real ist, ist dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, diese tiefe Liebe. Und ich sage das immer ganz gerne auf meinen Seminaren auch. Es ist in meinem Gefühl ist es wie so ein orgasmisches Gefühl, das aus mir entsteht, ohne dass irgendjemand seinen Beitrag dazu leistet. Es ist einfach in mir, wenn ich mich dieser Liebe öffne. Und aus dieser Liebe heraus zu kreieren, das ist einfach gigantisch. Und jetzt habe ich mich so in dem Gefühl verloren, dass ich jetzt tatsächlich, und das passiert mir sehr, sehr selten, die Frage nicht mehr ganz auf dem Papier habe.
Das stimmt, ich sehe es in deinen Augen.
Ne, das war jetzt so Fragezeichen. Ja, weg war ich im Gefühl. So viel zu Gefühlen.
Nein, es war im Prinzip auch keine, nicht wirklich eine Frage. Es war einfach, dass nochmal zusammengefasst, dass da du über den Satz...
Liebe und Real und Illusion. Das ist das mit der Illusion. Platz ist die Seifenblase weg. Wenn ich mich jetzt kurz wieder reinbegebe in die Seifenblase, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Dafür bin ich da.
Super.
In diesem Podcast.
Super. Für mich ist das Leben draußen ist Illusion. Und so wie ich es wahrnehme, kreiert es sich neu. Also das Einzige, was für mich real ist, muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in dieses Gefühl reingleite. Eben von mir beschriebenes Gefühl, man erinnert sich. Ja. Also dieses Gefühl ist für mich real. Und je nachdem, inwieweit ich dieses Gefühl in mir willkommen heiße, wie stark ich es werden lasse, inwieweit meine Werte darin alle Platz haben, zeigt sich mir die Welt im Außen. Und darum sage ich, die Welt ist das, wie ich sie wahrnehme. Mhm. Wenn gerade Liebe und Freude in mir präsent sind, werde ich selbst die schlimmsten Situationen in meinem Leben anders wahrnehmen, als wenn in mir Trauer, Wut und Angst präsent sind.
Was nicht bedeutet, dass ein trauriges Erlebnis, also wenn bei mir jetzt Liebe und Freundschaft und Harmonie sehr präsent sind und ich das gerade fühle, weil ich das gerade durchlebe und dieses Gefühl sehr groß ist und es stirbt ein mir nahestehender Mensch, heißt das nicht, dass ich da nicht traurig bin. Ich empfinde dann schon Trauer, aber ich empfinde die Trauer auf eine andere Art und Weise.
Ganz genau, die Trauer nicht als Leid.
Genau.
Sondern eine wichtige Frage für mich ist immer, was würde die Liebe dazu sagen? Was sagt meine Liebe in mir zu diesem Moment? Und ich habe viele Trauerfälle in meinem Leben erleben dürfen, erleben müssen, egal wie wir es bezeichnen. Für mich zwei der schlimmsten Abschiede in den letzten Jahren war einmal, dass mein Schwiegervater gegangen ist, der für mich Vater war. Und vor noch gar nicht allzu langer Zeit mein geliebter Vierbeiner. Und das waren jetzt beides keine Abschiede, wo die Angela jetzt springend, super, die haben es geschafft, die sind jetzt auf der anderen Seite und sind glücklich. Da war ganz, ganz viel Trauer da. Ich behaupte jedoch, wenn ich die Liebe präsent sein lasse, auch in diesen Momenten, dann ist es wirklich ein demütiges, dankbares Trauern. Ein so dankbar sein für die Zeit, die man gemeinsam hatte. Und kein Hineingleiten, so wie ich das von mir früher kenne, ins Leid. Wo dann schlimmstenfalls am Ende eine Depression ist.
Würdest du sagen, wenn wir jetzt deinen Lebensweg so rückblickend betrachten, alles das, was du erlebt hast, also erfolgreich, also zunächst mal zu heiraten, eine Erwartung zu erfüllen, dann erfolgreich zu werden, auf den Boden zurückzufallen, wieder erfolgreich zu werden, war für dich quasi dein Kurs, deine Lektion, dein Weg, den du gehen musstest, um dorthin zu kommen, wo du heute bist?
Ja, ich selber arbeite und lehre den einen Kurs in Wundern. Wenn ich meinem Leben aber eine Überschrift geben dürfte oder dem, was du jetzt gerade sagst, ist es das Buch Die Reise nach Hause. Für mich waren diese ganzen Erlebnisse wirklich die Reise zu mir nach Hause, so dass ich heute sagen kann, so wie ich heute bin, so wie ich heute im Leben stehe, schätze ich und ehre ich alles, was ich habe, aber ich bin mir dessen bewusst, es macht nicht mich aus. Ich bin viel, viel mehr. Ich bin viel, viel mehr als das, was ich im Spiegel sehe. Und ich bin viel, viel mehr als das, was ich mit meinen physischen Augen um mich herum wahrnehme und lebe.
Okay. Sehr, sehr, sehr spannend. Hammergeschichte. Ich bin immer noch ganz weg. Ich möchte zum Schluss deiner Geschichte nochmal auf das Thema zurückkommen, was ich vorhin angesprochen habe, was du kurz gesagt hast. Mit dem Geld, der Verlust war da, es war Weihnachten, es war nichts mehr da. Brauchen wir Menschen quasi den Moment, wo wir sagen, jetzt habe ich eine schwere Erkrankung diagnostiziert bekommen, jetzt habe ich alles verloren, um uns zu besinnen, dass es wesentlichere Dinge gibt und dass wir glücklich leben können? Also brauchen wir diesen Holzhammer sozusagen?
Also in meiner Welt ja. Also mir ist es so gegangen, ich kenne keinen anderen Menschen.
Befindest dich in bester Gesellschaft. Ganz viele im Glückfinder-Interview haben sowas gesagt. Und
Ich hab eine Idee, die ist vielleicht ein bisschen abstrakt für den einen oder anderen, aber das ist so mein Bild, das ich im Kopf habe. Irgendwann haben wir als Seelen auf einer höheren Ebene gestanden. Wir als Seele mit all unseren Sparringspartnern, die uns dann später im Leben begegnet. Wir haben runtergeguckt in die Welt und haben uns überlegt, aha, was will ich denn alles noch erleben? Ja, wie schaffe ich das als Mensch zu dieser Energie und als Seele, glaube ich, sind wir einfach nur Licht und Liebe, zurückzufinden? Sprich, wie weit kann ich mich von Gott entfernen, von diesem Göttlichen in mir, weil ich glaube, Gott ist nichts im Außen, sondern Gott ist etwas, was mit seiner Liebe durch uns wirkt. Mhm. Gott verschafft uns durch seiner Liebe Ausdruck. Mhm. Und dass wir uns überlegt haben auf höherer Ebene, wie weit kann ich mich von dieser Liebe entfernen und dennoch wieder als Mensch dorthin zurückfinden. Und ich glaube, darum kommen wir auf diese total verrückte Idee, uns die irresten Szenarien da oben auszudenken. Ich kann es in diesem Interview ruhig sagen, weil ich habe es auch schon mal live im Fernsehen gesagt. Von daher ist das gar nicht schlimm. Ich glaube, da oben gibt's Alkohol. Wir müssen da oben Rotwein getrunken haben. So mutig, weil wenn ich mir mein Leben angucke und auch das Leben vieler, vieler Menschen, die mein Leben berührt haben, denke ich, boah, was ein Mut, oder? Weil ich ja glaube, wir haben uns das tatsächlich selbst kreiert. Die Herausforderung, die dahinter steckt, selbst kreiert. Wahnsinnig viel Mut. Und ich glaube, wenn ich jetzt von mir ins Globale gehe, wenn ich mir die Welt anschaue, ey, wir haben es echt gut geschafft, uns von Gott zu entfernen. Also da sind wir richtig, richtige Meister. Ich für mich habe geschafft, Gott in mir zu finden, wieder zu mir zurückzufinden. Und ich freue mich, wenn ich damit ganz viele Menschen berühren kann und die das ebenfalls schaffen. Weil ich im Umkehrschluss glaube, dass wenn jeder einzelne Mensch wieder zu sich zurückfindet, zu dem Göttlichen in sich, dann haben wir das. Und jetzt bitte nicht schmunzeln.
Nein, nein, auf keinen
Dann
Fall.
Dann haben wir Weltfrieden, ja. Es ist einfach so, es klingt jetzt so populistisch, aber das ist wirklich, das ist das, was wofür ich stehe. Und wofür ich auch sage, ich werde mindestens 200 Jahre alt und ich werde nicht müde werden, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Leben funktioniert. Und zwar erfüllt und erfolgreich, egal was für ein Mist da gewesen ist. Und wir haben jetzt hier Teile angeschnitten. Wenn ich mir mein Leben im Rückblick angucke, denke ich, wow. Wenn es aber einen Sinn hatte, dann den, um dadurch anderen Menschen Mut zu machen. Leben ist etwas Wunderbares. Es ist ein Geschenk. Und es macht richtig, richtig Spaß. Und dann macht es auch Spaß, das Geld einfach mal fließen zu lassen. Dann brauche ich Geld nicht mehr, um glücklich zu sein. Dann habe ich Spaß am Geld.
Du sprichst das Geld an. Ich bedanke mich für diese schönen Schlussworte. Okay. Bevor ich jetzt zu meinen Glückfinder-Fragen komme, sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank dafür. Und du hast es auch schon gesagt, es würde zu lange dauern, das alles hier in dem Glückfinder-Podcast aufzuarbeiten und drüber zu reden. Aber vielleicht, deine Fans haben bestimmt noch Möglichkeit, anders von dir zu hören oder über deine Bücher. Und von daher wird es da sicherlich noch mehr Input von dir geben. Angela, die Fragen an dich, die ich in mühevoller Kleinstarbeit ausgearbeitet habe.
Sehr gut.
Ja. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Glücklich sein bedeutet für mich, und da benutze ich jetzt Worte einer lieben Freundin, ein klares Ja zu mir und ein klares Ja zur Schöpfung.
Okay. Ja. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gut.
Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich.
Okay.
Wenn du längere Sätze hättest.
Nein, ich spiele es absolut.
Ganz genau, einfach ich und mein Mut, meine Werte, so wie sie in mir sind und so wie sie mir wichtig sind zu leben.
Okay.
Ja.
Spielst du Lotto?
Nein.
Ich sollte wirklich keine Fragen mit dir. Macht Geld, was würdest du sagen, macht Geld glücklich?
Ach, da gibt es einen schönen Satz, es beruhigt ungemein. Ich habe unwahrscheinlich viel Spaß daran, Geld auszugeben. Ich finde, Geld ist ein tolles Tauschobjekt. Wir sollten da auch gar nicht wechseln. Ich finde, das klasse ist recht einfach. Aus meiner Erfahrung macht Geld nicht glücklich. Es ist Sahnehäubchen obendrauf, wenn es noch da ist.
Okay. Ja. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin.
Gut, und zum Schluss... Zum Schluss noch die Frage, gab es irgendwelche Bücher oder sonstige Medien, die du empfehlen möchtest, wo du sagst, sollte man unbedingt gelesen haben? Und also, da bitte auch deine eigenen Bücher nennen.
Hätte ich früher nie genannt. Dennoch
fange ich. Ich habe es gelesen, ist gut.
Sehr gut, danke schön. Dennoch fange ich auch jetzt mit zwei Büchern an, die ich schon erwähnt habe. Die Reise nach Hause. Es ist eine Parabel, aufgeschrieben von Lee Carroll. Das ist, beschreibt auch meine Reise nach Hause. Genauso habe ich es 2007 auf Hawaii erlebt. Dann der Einkurs in Wundern ist heute meine ganz persönliche Bibel. Ich lebe nach dem Kurs und lehre den Kurs. Und dann natürlich mein Buch Wahre Liebe. Mein Buch, mein aktuelles Wahre Liebe, dein Weg in eine oder wie du den Weg in eine erfüllte Partnerschaft findest, beschreibt so ein bisschen, was ich hier jetzt versucht habe, mit dir in der Essenz rüberzubringen. Weil ich einfach behaupte, wenn wir uns selbst der Partner sind, den wir uns im Außen wünschen, und wenn wir jeden Menschen, der uns begegnet, als Seelenpartner anerkennen und verstehen, dass wir uns treffen, um einander zu reifen, um einander zu wachsen, und dass jeder Moment, den wir bewusst wahrnehmen, ein Geschenk ist, ein Wunder ist. Und dass überhaupt jedes Mal, wenn wir die Liebe präsent werden lassen, das Leben zu einem Wunder wird. Und das hoffe ich einfach mit meinem Buch in kürzerer Form vermitteln zu können. Das sind dann so meine 3 Buchtipps, die ich geben kann. 3 Bücher. Das eine, das gerade mein Leben verändert, logisch, weil ich damit ins Außen gehe und Menschen noch mehr teilhaben lassen kann. Die anderen beiden Bücher, weil sie wirklich mein Leben verändert haben.
Sehr gut. Ich werde natürlich alle 3 Bücher auf der Glückfinder-Homepage verlinken.
Sehr gut.
Ja, und dann sollen ganz viele Leute die kaufen. Und wenn sich jetzt jemand sagt, Mensch, die Angela, die würde ich gerne mal persönlich kennenlernen oder was macht denn die so, wie sieht denn die aus? Du hast bestimmt eine Homepage von dir.
www.lebensmeer.de und da gibt's auch in Kürze die Tourtermine, weil wir im Februar eine wahre Liebe-Tour quer durch Europa starten werden.
Okay.
Also Europa sage ich, weil wir beginnen in der Schweiz, enden in Österreich, werden auch in Hamburg sein. Einige andere Locations müssen noch fixiert werden, aber die Termine gibt's dann in Kürze.
Sehr gut, da freuen wir uns drauf. Ich verlinke auch auf deine Homepage, liebe Angela. Ich sag Dankeschön fürs Gespräch, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir eine ganz schöne Zeit.
Die wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du als Glücksfinder mich gefunden hast. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Satnam.
Bis dann.
Bis
Tschüss.
Dann. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.